Deutschlandfunk. Marktplatz.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Im vergangenen Jahr war es ein Aufreger, das Gesetz, das Wohnen und Klimaschutz in Deutschland miteinander versöhnen soll. Habecks Heizungshammer, Heizungsverbot und andere Schlagzeilen sorgten für erhitzte Gemüter. Der öffentliche Druck war groß, das Gebäudeenergiegesetz, so heißt es, wurde deutlich entschärft, bevor es verabschiedet wurde. Jetzt ist es in Kraft getreten und wer hineinschaut, findet einerseits Vorschriften zum Thema Wohnen und Klima und andererseits Möglichkeiten bei der Heizungssanierung Geld vom Staat zu bekommen. Und in den nächsten 80 Minuten geht es hier im Deutschlandfunk um dieses Thema Heizungsmodernisierung nach neuen Regeln, das Gebäudeenergiegesetz, das ist der Titel dieser Marktplatzsendung. Und wenn Sie Fragen haben dazu, dann sind Sie beim Deutschlandfunk richtig.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Die Antworten kommen aus unterschiedlicher Perspektive. Hans Weinreuter leitet bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz den Fachbereich Energie und Bauen und er ist uns aus Mainz zugeschaltet. Guten Tag, Herr Weinreuter.
Schönen guten Tag.
Alexander Steinfeld kümmert sich bei der Beratungsfirma CO2 Online um das Thema und ihn begrüße ich in Berlin. Guten Tag, Herr Steinfeld.
Hallo, Herr Ehring.
Und in Berlin sitzt auch Gerold Happ. Er ist beim Eigentümerverband Haus und Grund als Geschäftsführer für Immobilien- und Umweltrecht zuständig. Guten Tag, Herr Happ.
Hallo.
Und an Sie alle drei die Frage, das Gebäudeenergiegesetz hat ja für viele Kontroversen gesorgt. Der ursprüngliche Entwurf wurde deutlich entschärft. Wie kommt man denn jetzt mit dem Ergebnis klar, wenn man es anwenden will? Vielleicht erst Herr Weinreuter.
Naja, wir merken nach wie vor bei uns in der Energieberatung, die wir ja bundesweit anbieten, in allen Bundesländern durch die Verbraucherzentralen, wir merken nach wie vor eine große Verunsicherung, weil das natürlich schon ein komplexes Gesetzesvorhaben ist. Und es kommen viele technische Fragen, es kommen viele Fragen zur formalen Umsetzung, zu den Fristen, zu der Förderung. Also es ist nach wie vor viel Unklarheit da und durch die Kombination mit dem Wärmeplanungsgesetz, was ja eigentlich sinnvoll ist und Sinn macht, wird das Ganze aber nochmal komplexer, gerade was die Stichtage, die Übergangsfristen etc. angeht. Also es ist nicht trivial, aber mit viel Beratungseinsatz leistbar, denke ich.
Herr Steinfeld, nutzt das neue Gebäudeenergiegesetz dem Klima?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon seit den 1970er Jahren Regeln, Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden. Die brauchen wir auch immer noch, denn wir bauen immer noch und sanieren immer noch schlechter, als wir eigentlich können. Auch Passivhäuser oder Niedrigenergiehäuser sind schon seit Jahrzehnten technisch möglich. Wir vermeiden doch lieber die hohen Investitionskosten am Anfang, aber bleiben dann an den hohen Energiekosten sitzen. Und aus Klimaschutzsicht natürlich auch. Also alles das, was wir fossil verbrennen, das schadet weiterhin dem Klima und der Gebäudesektor ist immer noch ein großer Bereich. Und den wollen wir auch umstimmen oder umstellen hin zu erneuerbaren Energien, Elektrifizierung und Wärmenetze. Und dafür braucht es natürlich auch klare Anforderungen und Ziele. Und die müssen ja irgendwo auch festgeschrieben sein. Und deswegen gibt es ja das Gebäudeenergiegesetz. Und das bietet uns alle mehr Planungssicherheit. Die ist notwendig. Und für Verbraucher und für die Industrie und für die Handwerker. Und diese Regeln müssen festgeschrieben sein. Aber ich denke, ja, die Regeln müssen in dieser Zeit besonders gut begründet sein, wie sie auch dann umgesetzt werden sollen, wie sie im Detail wirken. Und natürlich müssen sie auch sehr gut kommuniziert werden. Und das ist natürlich das, was wir im letzten Jahr gesehen haben, dass es nicht immer gut funktioniert hat, dass nicht von Anfang an auch die Förderung mitkommuniziert wurde, dass es unklar war, wie es denn nun am Ende aussehen soll, dass es immer wieder Verzögerungen und Verschiebungen gab. Und das sollten wir auf jeden Fall in Zukunft ablegen, denn ich gehe davon aus, und das ist, glaube ich, keine mutige Vision, dass wir das Gebäudeenergiegesetz auch wieder ändern werden. Weil wir schon wissen, dass es neue Anforderungen gibt. Also diese Woche wurde die Gebäuderichtlinie von der EU beschlossen. Das heißt, auch da wird es wieder auch Änderungen bei uns in Deutschland geben.
Herr Happ von Haus und Grund, können Immobilienbesitzerinnen und Besitzer mit diesen Vorschriften gut modernisieren und werden sie richtig unterstützt?
Also gut modernisieren ist tatsächlich die Frage, ob das geht. Herr Weinreuter hat das ja schon angesprochen. Die Verunsicherung ist einfach immer noch sehr groß, weil man tatsächlich gerade jetzt, wo die Wärmeplanung noch nicht steht, momentan eigentlich noch gar nicht richtig weiß, was denn wirklich die wirtschaftlich sinnvollste Lösung für die jeweilige Immobilie ist. Und das ist halt genau das Problem, vor dem die Eigentümer stehen. Selbst Energieberater können ja ohne Wärmeplanung eigentlich noch nicht wirklich sagen, was denn wirklich das Sinnvollste ist, was man mit der Immobilie macht. Und das ist tatsächlich das Problem, dass die Verunsicherung groß ist. Und dann gleichzeitig sind natürlich auch die finanziellen Herausforderungen für die Eigentümer sehr groß. Und ja, es gibt Fördermittel, aber es ist ja immer die Frage, wie viel dann wirklich auch langfristig zur Verfügung gestellt wird und wie lang dann auch wirklich die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. Weil es hilft ja den Eigentümern wenig, wenn es grundsätzlich welche gibt, die Töpfe aber mal wieder leer sind, wenn sie dann selber investieren wollen.
Also jede Menge Fragen zum Thema und jede Menge offene Dinge und Beratungsbedarf. Ich nenne an dieser Stelle noch einmal das Telefon, unter dem Sie uns in ganz Europa kostenlos erreichen können. 00800 44 64 64 64 ist die Nummer. Oder die E-Mail-Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie uns eine Mail schicken und zurückgerufen werden möchten, vielleicht weil Sie in dieser Sendung auch zu Wort kommen möchten, dann vergessen Sie bitte die eigene Telefonnummer nicht, dann können wir Sie nämlich zurückrufen. Und vor dieser Sendung haben uns schon eine ganze Reihe von Mails erreicht, die zum Teil auch für die Verunsicherung stehen und auch für die Angst vor Überforderung. Unter anderem vom Ehepaar Lindner, die schreiben, sie sind ein Rentner-Ehepaar mit kleinen Renten von 2000 Euro etwa zusammen und bewohnen eine Doppelhaushälfte, 123 Quadratmeter, Baujahr 1954. Fenster aus den 1990er Jahren, aber ansonsten ungedämmt und unsaniert mit Ölzentralheizung. Die Heizung ist kaputt und sie haben kaum finanzielle Rücklagen und suchen eine Lösung, die erlaubt, 15 Grad Raumtemperatur zu erreichen und fragen, ob es Bedingung ist, dass das Haus gedämmt wird, um eine Förderung zu erreichen und befürchten, keine Kredite mehr zu bekommen, weil das alles zu teuer wird. Ein anderer Hörer, Herr Schuster, schreibt, was soll ein Hausbesitzer machen, der ein Haus geerbt hat, Baujahr 1970, ungedämmt. Wenn die Gasheizung kaputt geht, geht es weiter mit Dämmung und Gaswärmepumpenheizung, könnten leicht Kosten entstehen von weit über 100.000 Euro. Und wer finanziert das, wenn es keine Rücklagen gibt und man selbst schon jenseits der 65 ist? Das sind besorgte Fragen. Wer kann dazu was sagen?
Vielleicht fange ich einfach mal an. Da sind jetzt sehr viele Detailaspekte angesprochen worden. Ein Aspekt war zum Beispiel die Frage, ob man zwingend dämmen muss, bevor man in andere Richtung tätig wird. Nein, da gibt es keine Verpflichtung dazu. Es gibt auch keine Verpflichtung, das muss man, glaube ich, auch immer wieder nochmal am Anfang betonen. Es gibt keine Verpflichtung, funktionierende Heizungsanlagen rauszunehmen. Ansonsten kennen wir das Problem, dass gerade die ältere Generation im Rentenalter bei der einen oder anderen Bank ein Problem hat, eine Kreditfinanzierung auf die Beine zu stellen. Aber wenn wir uns nur jetzt das Thema Heizung anschauen, und das ist ja der Kern der Sendung, und wenn wir gucken, welche Heizungsoptionen stehen zur Verfügung, dann muss man wissen, dass man auch jetzt noch bis zum Inkrafttreten einer kommunalen Wärmeplanung ja im Prinzip Öl- oder Gasheizungen einbauen kann. Aber man muss im Hinterkopf behalten, dass dann ab 2029 gewisse Quotenregelungen greifen für den Anteil erneuerbarer Energien im Brennstoff, im Energieträger. Und da steckt so ein bisschen das Kostenrisiko. Und das zweite Kostenrisiko ist der CO2-Preis. Das heißt, man muss im Einzelfall schauen, wie sieht die Gesamtbilanz aus über einen längeren Zeitraum, wo stecken die Kostenrisiken, welche Fördermöglichkeiten gibt es. Die sind zwar besser geworden, aber wir haben ja jetzt schon die eine oder andere Einschränkung, kommen wir vielleicht im Gespräch noch drauf zu sprechen. Also es gibt keine Pauschallösung für alle, es ist immer eine Einzelfallbetrachtung und am besten haben es eigentlich die Leute, deren Heizungsanlage noch funktioniert, die noch unter 20 Jahre alt ist, die können jetzt in Ruhe die weitere Entwicklung sich anschauen, sie können abwarten, bis die kommunale Wärmeplanung in ihrem Ort vorliegt, sie können sich die Preisentwicklung bei den Wärmepumpen anschauen und haben auch Zeit im Prinzip für das gesamte Gebäude für die nächsten 5 bis 10 Jahre dann einen Plan zu machen, was ansonsten insgesamt an Modernisierungen ansteht. Aber es gibt keinen Zwang zur Wärmedämmung im Zusammenhang mit dem Heizungsaustausch.
Herr Happ, hier war das Problem zumindest in einem Fall ziemlich akut. Was ist da Ihr Rat?
Das sind genau die ganz problematischen Fälle, wo es wirklich akut ist, weil ich, um eine langfristige Lösung zu finden, die auch die Anforderungen erfüllt, beziehungsweise halt die Anforderungen an die Nutzung erneuerbarer Energien erfüllt, brauche ich eigentlich immer erst die Wärmeplanung und dann brauche ich eigentlich auch einen individuellen Sanierungsfahrplan. Wenn das hier konkret jetzt wirklich im Raum ansteht, dass ich die Heizung erneuern muss, also die ist defekt und ich muss was machen, dann bleibt mir momentan tatsächlich ja nichts anderes übrig, als entweder ich spekuliere drauf, was sozusagen zukünftig vielleicht bei mir sein könnte. Also gibt's ein Wärmenetz oder gibt's keins? Oder benutze ich irgendwelche anderen Alternativen mit erneuerbaren Energien? Oder gehe ich tatsächlich jetzt erstmal wieder nochmal auf die Ölheizung oder eine Gasheizung? Und da hat Herr Weinreuter ja gleich schon richtig gesagt, da besteht halt das Problem, denn dass auch für diese Heizung halt Anforderungen gelten ab 1. Januar 2050, dass sie mindestens, also 2029, dass sie mindestens 15% mit erneuerbaren Energien beheizt werden. Und dann muss ich halt die entsprechende Energie oder das, womit ich halt heize, das muss halt dann in dementsprechend so sein. Also ich muss halt gucken, dass mein Öl dann halt aus 15% aus erneuerbaren Energien besteht. Und das ist tatsächlich das Problem, dass ich das momentan noch nicht so wirklich weiß, ob das funktioniert.
Es gibt noch eine dritte Option, die will ich gerne noch ergänzen, gerade bei solchen akuten Fällen, die ich ja auch total nachvollziehen kann, dass man dann schnelle Lösungen braucht. Es sind Übergangsfristen angelegt. Man kann dann für 5 Jahre nochmal zum Beispiel eine gebrauchte Gasheizung einbauen, um solche Übergangszeiten zu nutzen, um dann das Haus soweit vorzubereiten. Das ist natürlich nicht der Idealfall, aber der zeigt natürlich auch, wie wichtig es ist, sich schon vorher vorzubereiten auf solchen Fall, dass die Heizung ausfällt, also schon frühzeitig sich drum zu kümmern, dass man eine Sanierungsrücklage bildet, dass man das Haus energetisch instand setzt, dass dann zum Beispiel eine Wärmepumpe gut eingebaut werden kann und dass man dann vorbereitet ist. Das braucht seine Zeit und deswegen nicht auf den letzten Drücker, aber auch wenn dann mal die ausfällt, gibt es noch Übergangsfristen und das ist auch schon mal eine Möglichkeit.
Da muss man aber natürlich auch sagen, das stimmt mit den Übergangsfristen, ist vollkommen richtig. Und es wird wahrscheinlich auch dann viele Eigentümer geben, die darauf zurückgreifen müssen. Aber wie ja schon gerade eben gesagt wurde, das sind dann 5 Jahre. Das heißt, Normalerweise baue ich eine Heizung ein und will die ja möglichst lange betreiben, weil eine Heizung kostet ja auch viel Geld. Natürlich wird diese Notlösung günstigere Lösung sein als sozusagen meine endgültige Lösung, wenn ich mit erneuerbaren Energien arbeite. Aber es sind natürlich zusätzliche Kosten. Ich muss halt überlegen, ich baue dann innerhalb von 5 Jahren zweimal die Heizung ein. Und das ist natürlich eine finanzielle Herausforderung, die viele Eigentümer überfordert. Aber ja, es ist eine Lösung, aber finanziell halt ein wirklich sehr, sehr unschöner Fall.
Also eine ziemlich schwierige Sache, wo wir hier nur allenfalls Hinweise geben können. Vielleicht widmen wir uns jetzt dem Thema Heizungstausch und Gebäudeenergiegesetz, die Unterstützung, die das geben kann, im Altbau jetzt mal von Anfang an. Es gibt ja keine Pflicht zur überwiegenden Nutzung erneuerbarer Energien ab 2029 Anteile, die dann vorgeschrieben sind. Wie unterstützt der Staat den Heizungstausch? Wie viel Geld ist da drin und was muss man dafür tun? Vielleicht Herr Steinfeld.
Es gibt die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Das ist das Dachprogramm, das verschiedene Fördermöglichkeiten unterstützt oder zusammenfasst. Und am prominentesten ist da der Zuschuss, also für Heizungsanlagen, die Bedingungen des Gebäudeenergiegesetzes erfüllen. Die werden bezuschusst mit einer Grundförderung von 30% und mit 2 weiteren Boni, einmal den Einkommensbonus für Haushalte mit geringerem Einkommen und dann nochmal für einen Geschwindigkeitsbonus von 30%, dann weil man besonders schnell und noch vor den eigentlichen Stichtagen dann die Heizung austauscht, dass man da nochmal zusätzliche Förderung bekommt. Insgesamt ist so eine Förderung von bis zu 70% der Kosten möglich. Und da sieht man auf jeden Fall, dass es Möglichkeiten zur Förderung und zur Finanzierung gibt, wenn das nämlich so großzügig gefördert wird. Also bis zu 30.000 Euro. Nehmen wir mal an, eine Wärmepumpe neu kostet dann 30.000 Euro maximal. Dann können dort zwischen 15.000 und 21.000 Euro zurückbezahlt werden. Und dann ist die Wärmepumpe auch nicht mehr teurer als eine neue Gasheizung. Und wir haben das Thema Finanzierung ja gerade so ein bisschen angedeutet schon. Auch hier gibt es eine Lösung, nämlich dass es noch einen Ergänzungskredit dazu gibt. Also für die restliche Summe, die man aufbringen muss, um die zu bezahlen, kann man sich auch nochmal einen Kredit von der KfW geben lassen, damit gerade auch Gruppen, die sonst am Markt von den Banken regulär vielleicht keinen Kredit mehr bekommen, dass sie auch eine Möglichkeit haben, einfach und günstig einen Kredit zu bekommen. Und vielleicht als letzten Punkt, es gibt diesen Zuschuss und es gibt auch noch einen KfW-Kredit für die Komplettsanierung zum Effizienzhaus. Also wenn ich verschiedene Maßnahmen auch zusammen umsetzen möchte, je nachdem, was für einen Effizienzhausstandard ich erreiche, bekomme ich dann auch nochmal einen zinsgünstigen Kredit mit Tilgungszuschuss, also muss dort auch weniger zurückbezahlen, als ich bekomme.
Heute steht im Handelsblatt, dass es die Auszahlung erst ab September gibt. Ist das eine weitere Verzögerung für das Heizungsgesetz und wie kann das sein, Herr Happ?
Wenn das tatsächlich erst ab September kommt, haben die Eigentümer natürlich ein großes Problem, denn die Wärmeplanung soll ja in den meisten Gemeinden schon Juni 2026 stehen und ab dann gelten halt die Anforderungen. Das heißt, die Eigentümer stehen dann in dem Moment vor dem Problem, dass die sich sozusagen an alle Anforderungen des GECs halten müssen, aber die Fördermittel anscheinend dann noch nicht zur Verfügung stehen. Da hat man natürlich aber auch mal grundsätzlich so ein Problem bei der Förderung, wenn man jetzt mal guckt, wie viele Mittel überhaupt zur Verfügung stehen. Denn es sollen tatsächlich für 2024 sind nach meiner Kenntnis 16,7 Milliarden Euro geplant, für 2025 dann 14,6 Milliarden. Das hört sich erstmal nach viel Geld an. Wenn man aber mal bedenkt, dass in den Jahren vorher circa 25 Milliarden zur Verfügung standen und die oft nicht ausgereicht haben und wir jetzt ja mit massiven Investitionen rechnen müssen, dann scheint die Fördermittel nicht ausreichend zu sein. Und ein weiteres Problem bei der Förderung ist auch noch, dass sich die Konditionen so ein bisschen geändert haben. Und zwar dahingehend, dass ich das bisher eigentlich so machen konnte. Ich hole mir von meinem Handwerker einen Kostenvoranschlag, reiche den dann ein. Und dann wird aufgrund dieses Kostenvoranschlags dann die Förderung bewilligt oder halt auch nicht. Reicht das nicht aus. Ich brauche nicht nur einen Kostenvoranschlag, sondern ich brauche tatsächlich einen mit dem Handwerker abgeschlossenen Vertrag. Was wiederum bedeutet, wenn ich die Förderung nicht bekomme und ich mir das nicht leisten kann, muss ich den Vertrag sozusagen dann ja eigentlich unter die Bedingung stellen, dass ich den wieder aufheben kann. Da ist ja auch immer so die Frage, die Handwerker binden sich inzwischen schon nicht so gerne so lange an irgendwelche Angebote. Wie das in der Praxis dann wirklich gut funktionieren soll, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
Vielleicht ergänzend von mir, ich halte das auch für ein fatales Signal, weil damit steigt natürlich wieder das Ausmaß der Verunsicherung und die Leute werden einfach ihre Entscheidungen hinauszögern. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollten, sondern es sollte ja eigentlich endlich losgehen mit der Umsetzung der Wärmewende. Und das ist wirklich ein Problem. Ansonsten vielleicht eine Ergänzung noch. Das Stichwort Wärmepumpe ist ja ein paar Mal gefallen. Ich gehe davon aus, dass wir, was die kommunale Wärmeplanung angeht und die Verlegung von nahen Fernwärmenetzen, dass wir da vielleicht bundesweit landen werden bei 20-30% der Bedarfsdeckung. Das heißt, 70% müssen wir da auf anderen Wegen durch individuelle Lösungen decken. Und da wird die Wärmepumpe sicherlich in den nächsten Jahrzehnten eine zentrale Rolle spielen. Und was wir rund um das Thema Förderung auch gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass leider Gottes da auch Mitnahmeeffekte entstehen. Das heißt, eine Wärmepumpe war vor 6-7 Jahren fast 50% günstiger, als sie das jetzt auf dem Markt vorfinden. Und das ist natürlich auch eine weitere Hürde, die dann der Markt aufbaut aufgrund der Marktmechanismen. Knappes Angebot, hohe Nachfrage bringt dann diese Preisentwicklung. Und was für die Verbraucher, für die Hausbesitzer auch eine Herausforderung ist, den passenden Stromversorgungsvertrag dazu zu finden. Wir machen da regelmäßige Recherchen bei uns in Rheinland-Pfalz, wie die Wärmepumpen-Strompreise denn so liegen. Und da finden wir eine riesen Spannbreite. Sie kriegen in Rheinland-Pfalz bei den Grundversorgern für 20 Cent die Kilowattstunde einen Wärmepumpenvertrag. Es gibt auch welche für über 40 Cent. Und dann muss ich mich als Hausbesitzer genau orientieren, weil diese beiden Faktoren, die Investkosten und der Strompreis, die entscheiden natürlich ganz stark mit, wie die Gesamtkosten und die Wirtschaftlichkeit in der Summe dann aussehen. Das heißt, man muss schon sehr genau hinschauen. Und jetzt diese Verzögerung bei dem Thema Förderung ist natürlich ein Problem. Die Leute können zwar die Anträge stellen, nachdem sie im Prinzip den Auftrag erteilt haben. Aber sie gehen im Prinzip in Vorlage und sie gehen damit ins Risiko, weil, wie der Herr Happ schon sagte, was wir nicht wissen ist, wann ist der Fördertopf erschöpft? Schießt die Politik nach Geld, wenn es gebraucht wird? Also wieder mehr Unsicherheit durch diese Entscheidung.
Das heißt, es gibt eine spezielle Wärmepumpen-Stromtarife, die billiger sind als normale?
Richtig.
Wie läuft der Antrag? Das können wir vielleicht kurz vor den Nachrichten noch abhandeln. Erst Antrag und dann Renovierung oder umgekehrt?
Also immer erst den Antrag stellen, ganz klar. Sie können im Prinzip erst den Auftrag vergeben, wenn der Antrag gestellt ist, nicht umgekehrt. Also der Antrag muss in den entsprechenden Portalen, das geht ja digital, muss der Antrag im Prinzip eingereicht und bestätigt worden sein, die Eingangsbestätigung vorliegen und dann können Sie den Auftrag erteilen und dann, wie gesagt, haben wir das Problem, dass dann umgesetzt werden kann auch und dann muss der Verwendungsnachweis eingereicht werden und danach gibt's dann die Bewilligung und die Auszahlung. Und wenn jetzt das Ganze durch diesen Schritt erstmal im September loslaufen soll mit der Bewilligung und der Auszahlung, ja, haben wir einfach einen größeren Zeitverzug und die Leute müssen für einen längeren Zeitraum in Vorlage treten.
An uns gewandt hat sich Herr Rauch. Guten Tag, Herr Rauch.
Guten Morgen, grüße Sie.
Was ist Ihr Anliegen? Es geht um eine Pelletheizung, soweit ich weiß.
Genau, ich wollte Ihnen einfach nur anhand meines Beispiels erzählen, wie mir es ergangen ist. Ich habe also im letzten Jahr eine Pelletheizung gekauft, habe eine alte Ölheizung ausgetauscht, die war 34 Jahre alt. Das war geplant, das heißt, ich habe mich im April 2022 schon mal auf den Weg gemacht, zu gucken, ob ich einen Handwerker finde. Das war extrem schwierig. Und man lag dann mit den Angeboten, ob das jetzt eine Pelletheizung war oder eine Luftwärmepumpe, lag man dann immer im Preisbereich zwischen 64.000 und 80.000 Euro. Das war für mich schon ein großer Schock, weil ich vor 8 Jahren einen Bausparvertrag abgeschlossen habe oder 9 Jahren und habe da gesagt, für 30.000 Euro, da kriege ich eine neue Heizung, das funktioniert und klappt alles. Aber aufgrund dessen, dass wir so eine wunderbare Förderung, ich kriege 35% nebenbei, sind praktisch diese Preise dann wirklich ins Unendliche geschossen. Ich weiß nicht, wer sich die Taschen vollhaut, ich auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt 75.000 Euro vorgeschossen, warte immer noch auf die BAFA, bis die sich endlich bequemt, mal auszuzahlen. Also es ist für mich auch schon eine gewisse Vorfinanzierung. Mit meiner Pelletheizung bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe mich bewusst nicht dafür entschieden, eine Luftwärmepumpe zu nehmen, weil die auch gewisse Geräuschentwicklungen hatte gegenüber dann meiner Umwelt. Und ich weiß von Nachbarn, die dann einen gewissen Abstand einhalten müssen, damit da sich niemand gestört fühlt. So.
Ja, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ich würde gerne darauf eingehen, auf die Kosten. Die Kosten, Herr Weinreuter, sind die nach Ihrer Beobachtung tatsächlich gestiegen, dadurch, dass es Fördermittel gibt?
Ja, das ist eine eindeutige Beobachtung. Der Faktor Fördermittel spielt eine Rolle. Das ist immer so, wenn es in allen Wirtschaftsbereichen Förderung gibt, dass es immer auch gewisse Mitnahmeeffekte gibt. Und dann, wie gesagt, greifen die Marktmechanismen. Geringeres Angebot und größere Nachfrage sorgt dafür, dass dann der zweite Punkt der Mitnahmeeffekte greift. Und das sind natürlich schon wirklich Mondpreise, die der Herr da eben genannt hat. Das geht billiger, würde ich behaupten, aber trotzdem. Es ist erkennbar und wir haben das Problem oder wir haben mehrere Probleme, die wir da an der Stelle aufploppen sehen. Das eine ist, dass sich viele Installateure zu lange auf Öl und Gas ausgeruht haben. Im vorletzten Jahr sagte der Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima, dass da zu dem Zeitpunkt nur ein Drittel der Installateure überhaupt in der Lage ist, eine Wärmepumpe qualifiziert zu planen und einzubauen. Ein Drittel, nur jeder Dritte. Das heißt, da ist ein riesen Qualifizierungs- und Fortbildungsbedarf. Das findet auch statt im Moment. Und dann die Herstellerkapazitäten mussten auch erst hochgefahren werden. Und das sind beides Faktoren, die dann preistreibend wirken, wenn es dann schlaue Installateure gibt, die sich frühzeitig auf den Weg gemacht haben und spezialisiert haben. Da ist die Versuchung dann da, die Situation auszunutzen. Und das ist natürlich, was die Akzeptanz der Wärmewende angeht, kein gutes Signal. Und da ist einfach die Hoffnung, dass sich das jetzt wieder die Marktlage auch wieder ein bisschen ein Stück weit entspannt und die Preise wieder zurückgehen. Sonst wird es schwierig mit der Akzeptanz.
Wir haben schon eine andere Marktlage, das würde ich schon sagen. Also einmal ist die Förderung auf Investitionskosten von maximal 30.000 Euro begrenzt worden. Früher war sie bei 60.000. Mhm. Das heißt, auch schon da haben wir einen Effekt gesehen, dass die Preise zurückgegangen sind. Und zweitens haben wir über den Wärmepumpengipfel ja auch die Kapazitäten ausgebaut. Das heißt, es gibt mehr Angebot, es gibt mehr Hersteller, die produzieren. Und auch da sehen wir Effekte, dass besser, schneller, effizienter gebaut wird. Und gerade natürlich, Handwerker haben jetzt auch gerade Kapazitäten wieder frei, weil wir haben es auch in den Nachrichten gehört, die Baubranche, das stockt beim Neubau, und umso besser ist es jetzt oder umso einfacher ist es jetzt, Möglichkeiten zu finden, Handwerker zu finden, die jetzt Sanierungen, Heizungstausch umsetzen. Also hier sehen wir auch eine positive Entwicklung.
Herr Happ, was sagen Sie? Erwarten Sie, dass die Preise sinken?
Sicherlich werden die Preise nicht dauerhaft so hoch sein bleiben, wie sie jetzt sind. Das ist einfach natürlich, weil die Produktion wird sich an der Nachfrage orientieren. Die ist natürlich, die Nachfrage wird steigen zwangsläufig, weil das Gesetz jetzt ja die Nutzung vorschreibt. Oder es werden viele sich auch für die entsprechenden Varianten dann entscheiden, sei es eine Wärmepumpe oder sei es eine andere Heizung. Auf jeden Fall, es werden einfach mehr solche Heizungen eingebaut werden, und deswegen wird sich da auch die Hersteller werden sich daran auch orientieren. Aber wir haben natürlich immer noch das Problem auch mit den Rohstoffen, dass man das sozusagen alles beschaffen muss. Also sind ja nicht sozusagen nur interne Effekte, sondern der Heizungsmarkt wird ja auch von den externen Effekten, Rohstoffmangel weltweit oder Lieferschwierigkeiten, die da entstehen, natürlich auch immer beeinträchtigt. Und da muss man halt mal schauen, wie sich das entwickelt. Da muss man verstehen, also es ist schwer zu sagen sozusagen, wann dann tatsächlich genau der richtige Zeitpunkt ist. Was sozusagen den Handwerkermangel angeht, tatsächlich, der Neubau stagniert momentan, da findet nicht wirklich was statt. Also ich muss aber sagen, die Erfahrung, die wir gemacht haben, es ist trotzdem momentan nicht leicht, einen Handwerker zu bekommen. Also da liegt das vielleicht tatsächlich nicht nur daran, dass die alle nicht im Neubau sind, sondern oder da nicht tätig werden, sondern ich glaube, ganz viel dürfte auch tatsächlich daran liegen, das hat Herr Weinreuter angesprochen, dass da auch die Qualifikation fehlt, beziehungsweise ich habe jetzt so den Eindruck, wir sind auch gerade da bei so einem Umbruch, also viele ältere Heizungsinstallateure, die hören jetzt langsam auf. Für die ist natürlich sozusagen so eine zusätzliche Qualifizierung momentan gar nicht mehr so attraktiv, weil die sagen, in 2-3 Jahren bin ich sozusagen aus dem Job aus. Und es fehlt nach meiner Erfahrung, fehlt es am Nachwuchs. Beziehungsweise viele Firmen haben auch das Problem, den Nachwuchs dann auch sich leisten zu können, ne? Weil die Jugend will, die weiß halt, dass die sind hochqualifiziert, müssen sie ja sein, um die ganzen modernen Heizungen einbauen zu können. Und die wissen auch, welche sozusagen Chancen sie am Arbeitsmarkt haben. Und da höre ich immer wieder von Heizungsbetrieben, dass die einfach massive Probleme haben, Nachwuchs zu finden, um dann sozusagen ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Und das wird sicherlich dann auch bei den Kosten ein Problem sein, weil ich kriege halt dementsprechend, wenn der Handwerker gar nicht die Kapazitäten hat, dass er die Heizung installieren kann, weil einfach das Personal ihm fehlt, dann wird er da natürlich auch schauen, dass er muss er natürlich auch gucken, wie er das macht und welche Aufträge er annehmen kann und welche Kosten dann entstehen für ihn und welche er weitergibt.
Vielleicht eine Ergänzung noch zum Thema Preise und Kosten. Die Preise, die der Herr eben genannt hat, das sind natürlich eher Ausreißer nach oben. Also wenn Sie im Moment nach einer Luftwärmepumpe gucken, dann landen Sie je nach Region, das ist auch nochmal interessant, dass es da größere Unterschiede gibt, da landen Sie irgendwo zwischen 30, maximal 40.000. Manchmal auch, wenn Sie Glück haben, unter 30.000. Und die Pelletheizungen, da hängt sehr davon ab, welche Kosten für die Pelletlagerung investiert werden müssen, dann landen sie auch so höchstens 40.000, würde ich mal sagen. Das sind so brauchbare, realistische Angebote im mittleren Preissegment. Also das mit 60.000, 80.000, boah, da müsste man im Einzelfall mal drauf gucken. Aber das halte ich nicht für typisch oder allgemeingültig.
Möglicherweise ein großes Haus. Herr Rauch, sind Sie noch dran?
Ja, ich bin noch dran. Es geht bei mir um ein Zweifamilienhaus. Ich bräuchte auch dann zwei Wärmepumpengeräte, die zusammengeschaltet wurden. Und da kam man dann auf diese für mich auch exorbitante Summe. Ich habe mich natürlich auch ins Blaue hinein entschieden für Handwerker, sondern ich habe da versucht, Handwerker aus dem Umkreis von 25 Kilometern, 30 Kilometern zu bekommen. Habe dann auch welche da gehabt, die mir gesagt haben, ja, das Angebot, das sie da haben, das wird bei mir nicht billiger. Dann brauche ich auch kein Angebot von den Menschen. Und das, was mir das beste Beispiel ist, also ja, jetzt zu sagen, ach ja, da haben Sie als teuer gekauft, das halte ich für zu kurz gesprungen, ganz ehrlich. Weil wenn Sie mal sehen, was jetzt zum Beispiel bei Elektroautos passiert ist, wo die Förderung weggefallen ist und die werden ja plötzlich billiger. Also ich denke, da beißt sich gerade die Katze in den Schwanz.
Also da ist ein gewisses Misstrauen also deswegen, angebracht.
Also ganz ehrlich, das, was Sie da sagen, mir kommt das alles so vor wie vom grünen Tisch. Also man muss da wirklich mal bei den Handwerkern mal gucken vor Ort, zu sagen, ach, das ist ja, da haben sie zu viel bezahlt und bla. Ich warte immer noch auf die Förderung von der BAFA. Liegt dann im Preisbereich bei 44.000 Euro, sowas in der ganzen Richtung, werde ich rauskommen. Das ist für mich auch okay. Das funktioniert. Aber trotzdem, es ist alles sehr teuer geworden und es haut sich halt jemand die Taschen voll.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Rauch. Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Schnitt machen, zu einem Aspekt kommen, den wir vorhin schon angesprochen haben, der wichtig ist, nämlich die Wärmeplanung. Wer sich überlegt, welche Heizung die richtige ist, sollte unter Umständen auch Fernwärme in Betracht ziehen. Die Leitung, die Wärme fließt dann über Leitung, warmes Wasser in die Heizungsrohre kommt von außen aus einem Heizkraftwerk oder der Abwärme von Industrieanlagen. Fernwärme lässt sich klimaverträglich erzeugen und alle Kommunen müssen in den nächsten Jahren Wärmeplanungen vorlegen. Hauptinhalt, wo soll Fernwärme hin und wenn ja, bis wann? Viele Bundesländer basteln derzeit an Gesetzen und Vorschriften dazu. Baden-Württemberg ist Vorreiter und hat schon länger ein solches Wärmeplanungsgesetz. Hessen und Schleswig-Holstein übrigens auch. Meine Kollegin Katharina Thoms hat sich in Lörrach erklären lassen, wie eine Wärmeplanung funktioniert und wie sie gelaufen ist.
In gut 15 Jahren will die 50.000 Einwohnerstadt Lörrach die Energiewende beim Heizen schaffen und einen Großteil der Wärmenetze verlegt haben. Schon jetzt wird das bei Straßensanierungen mitgedacht. Wenn die Straße aufgerissen wird für neue Wasser- oder Stromleitungen, dann soll möglichst alles gleich mitsaniert werden, was ansteht.
Die Aufgabe, finde ich, hat schon historische Ausmaße,
sagt Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz.
Darauf muss man die Bevölkerung schon einstellen. Die Wärmewende wird nicht im Internet stattfinden, die wird auch nicht virtuell stattfinden, sondern da wird ganz physisch gegraben werden.
Baden-Württemberg hat schon vor 3,5 Jahren die Wärmeplanung für größere Städte zur Pflicht gemacht. Bis jetzt haben 112 Städte und Gemeinden einen Plan vorgelegt. Nicht alle Pflichtkommunen haben die Frist bis Jahresende eingehalten, aber auch viele kleinere Kommunen haben freiwillig mitgemacht. Vom Umweltministerium in Stuttgart gab es Fördergeld und organisatorische Unterstützung. Britta Staub-Abt vom Umweltamt in Lörrach.
Am Anfang, wenn so ein Gesetz neu ist und man auch noch nicht so ganz genau weiß, was kommt eigentlich auf uns zu, dann ist natürlich immer gut, wenn man auch entsprechende Hilfestellung noch hat durch zum Beispiel die Klimaagentur des Landes.
Die berät und hilft bei der Planung. Um möglichst viele Synergieeffekte zu nutzen, hat sich in Lörrach gleich der ganze Landkreis zusammengeschlossen. Auf Initiative der Lörracher Landrätin haben 35 Kommunen zusammengeplant.
Für uns war es natürlich auch ein personalressourcenschonender mitzumachen, weil es muss dann nicht jeder eine Ausschreibung machen. Es wird eine Ausschreibung gemacht über den Landkreis, die Federführung übernommen haben.
Inzwischen liegt der Plan vor. Erstmal bietet er eine grobe Übersicht, benennt die Ziele. Knapp 2/3 der 20.000 Haushalte in Lörrach sollen über ein Fernwärmenetz beheizt werden. Im Moment sind es nur 7%. Und der Plan zeigt, womit Lörrach eigentlich klimaneutral heizen kann. Für die Fernwärme seien in Lörrach vor allem 2 Szenarien denkbar, sagt Stadtenergiechef Michael Pilgermeier.
Hier in Lörrach hoffen wir, dass wir mit dem Thema industrielle Abwärme da einen Schritt weiterkommen. Wir hoffen natürlich längerfristig auch, dass die Geothermie hier im Raum da ihren Beitrag leistet. Aber das sind natürlich Rieseninvestitionen.
Aktuell wird in Lörrach noch zu rund 80% mit Gas geheizt. Für die Abwärme aus Industrieunternehmen bräuchte man aber mehrere Zulieferer, damit man sich nicht einseitig abhängig mache, sagt Pilgermeier. Wer das sein könnte, werde derzeit geprüft.
Also die Abwärme wäre natürlich aus dem industriellen Bereich, aus dem gewerblichen Bereich gegebenenfalls auch. Da gibt es ja noch auch kleinere Betriebe. Ich sage jetzt mal vielleicht ein großer Metzger oder solche Betriebe, die dann auch viel kühlen müssen in ihrem Betrieb. Da fällt ja dann die Abwärme an.
Einen größeren Anteil erhofft sich Lörrach aus der Geothermie. Heißes Wasser wird zum Heizen aus der Erde gepumpt. Im benachbarten Basel in der Schweiz wird das schon mehr genutzt. Lörrach plant Probebohrungen. OB Lutz erwartet auch keine Bedenken, keinen Protest, wie es ihn andernorts gegen Geothermie gibt.
Im Gegenteil, ich werde jetzt immer öfters gefragt, warum macht ihr denn das nicht?
Der baden-württembergische Wärmeplan ist ein erster Überblick. In einem zweiten Schritt werden jetzt nach und nach in einzelnen Stadtteilen Vorranggebiete für Fernwärme ausgewiesen.
Es wird ja Gebiete geben, wo es kein Wärmenetz auf absehbare Zeit auch geben wird. Von daher muss ja das auch mitgedacht werden. Der Bürger will ja da auch wissen, was auf ihn zukommt.
Dort wird vorrangig über Wärmepumpen geheizt werden müssen. In den Stadtteilen informieren Bauamt, Energieversorger und andere Beteiligte die Anwohner und Besitzerinnen aktuell auf Veranstaltungen, welche Möglichkeiten bietet Photovoltaik, was ist bei der Sanierung zu beachten. Für Stadtenergiechef Michael Pilgermeier zeigt der Wärmeplan der Stadt aber noch einen ganz anderen, wichtigen Baustein auf.
Wir müssen unseren Bedarf, der heute da ist, den müssen wir erstmal reduzieren. Und da reden wir eigentlich davon, dass die Absenkung des jetzt vorhandenen Verbrauchs um 30-40% eigentlich die Voraussetzung ist, damit später mal dieser restliche Bedarf dann möglichst erneuerbar gedeckt werden kann.
Ein Beitrag von Katharina Thoms. Wie günstig ist Fernwärme? Da hört man immer von auch da überhöhten Preisen. Vielleicht Ihre Erfahrungen, Herr Weinreuter.
Ja, das ist ein spannendes Feld und da vermissen wir schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten die ausreichende Transparenz. Das geht schon damit los. Wir haben jetzt letztens mal eine stichprobenartige Recherche betrieben bei unseren schon vorhandenen Fernwärmeversorgern in Rheinland-Pfalz und wollten auf deren Homepages rausfinden, was kostet eigentlich der Hausanschluss? Und sie finden keinerlei Informationen. Mir ist das schon klar, dass das vom Abstand des Hauses von der Straße abhängt. Aber man könnte ja Meterpreise angeben. Also gerade das Investitionskostenthema ist unklar in vielen Fällen. Und dann geht's weiter bei den Preisen. Da ist das Problem die Vertragsgestaltung. In den Verträgen finden Sie sogenannte Preisänderungsklauseln, die sehr komplex sind. Ein Normalbürger versteht die so nicht. Und wir haben jetzt Einzelfälle, wo jetzt zeitverzögert, auch in gerade in großen Städten, wo viele Mietwohnungen sind, wo dann zeitverzögert diese Preisspitzen, die wir beim Gas hatten, dass die jetzt erst bei der Fernwärme und in den Mietshäusern aufgrund auch der Systematik der Heizkostenabrechnungen ankommen. Das heißt, wir reden da durchaus von Preisen, die zwischen 10 und 20 Cent die Kilowattstunde liegen, manchmal sogar darüber. Und dann plötzlich haben wir Leute bei uns in der Beratung, die aufgrund dieser Systematik hohe Nachzahlungen leisten müssen. Also ein schwieriges Feld und wir verlangen vom Gesetzgeber unbedingt, weil bei der Fernwärme kann ich auch den Versorger nicht wechseln. Das heißt, wir haben da keinen korrigierenden Markt funktionierenden, der eingreifen könnte. Umso wichtiger ist da Transparenz und Regulierung, so wie wir es bei den Strom- und Gasnetzen haben. Und deswegen fordern wir schon lange vom Gesetzgeber dort stärker regulierend einzugreifen.
Herr Haab, raten Sie Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern unter Umständen dann auf die Fernwärme zu verzichten?
Also zunächst einmal möchte ich da Herrn Weinreuter bekräftigen. Auch wir fordern, dass natürlich die Preise kontrolliert werden oder teilweise, wenn es dann halt über oder unverständliche Preissteigerungen da sind, nicht nachvollziehbar sind, dass die auch reguliert werden. Mit der Fernwärme ist das halt so eine Sache. Also sie kann eine sehr gute Lösung sein, wenn die Preise entsprechend sind. Sie kann aber natürlich auch eine sehr teure Lösung sein. Jetzt habe ich aber manchmal auch das Problem, dass da vielleicht ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht. Das heißt, wenn ich jetzt, es kann sein, dass ich sozusagen gar nicht so ganz große Alternativen habe, sondern ich dann aufgrund von irgendwelchen kommunalen Regelungen vielleicht sogar gezwungen würde, mich da anzuschließen. Also man muss das tatsächlich immer im Einzelfall gucken. Fernwärme kann eine einfache, gerade weil es auch technisch vielleicht noch, ich sag mal, relativ einfach umzusetzen ist, ohne dass ich das im Gebäude extrem viel machen muss, vorbereitend, kann eine gute Lösung sein. Es hängt tatsächlich alles dann immer am Preis. Und auch hier ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, wir haben halt oft das Problem, das ist dann ein kommunaler Fernwärmeversorger. Und was halt auch manchmal passiert ist, der muss dann natürlich so die Gewinne gibt er dann halt an die Kommune ab und manchmal kommt da halt auch irgendeine Quersubventionierung von irgendwas anderem und sozusagen eine Preissteigerung, die eigentlich sozusagen einen Hintergrund hat, der eigentlich mit der Fernwärme gar nichts zu tun hat. Und auch da muss man natürlich dann gucken, dass sowas nicht passiert.
Frau Grünwald wartet schon seit einiger Zeit in der Telefonleitung. Sie hat uns angerufen. Frau Grünwald, guten Tag, Frau Grünwald.
Ja, guten Tag. Ich habe auch eine Frage. Also ich wohne zur Miete. Ich bin Single und ich habe Gastherme. Und ich habe mich mal auch nur so interessiert für Fernwärme, also einfach aus Interesse mal gefragt bei der Energie, beim Versorger. Und die haben gesagt, das kann der Einzelne eh nicht entscheiden und der Vermieter auch nicht. Und angeblich, da wollte ich mal fragen, ob das sein kann, Nürnberg wäre die ganze Altstadt und auch große Stadtteile überhaupt nicht anschließbar an die Fernwärme. Da wollte ich wissen, ob das stimmt. Und die hat gesagt, mal schauen, was die neue Regierung vielleicht bringt. Und das zweite Frage, wie kann es sein, dass Pelletheizung so als umweltfreundlich gilt, wenn man doch dann Holz verfeuern muss, das wieder gerodet wird und dann auch die Luftverschmutzung, man merkt ja oft, wie es dann auch riecht mit so Holzpelletheizung. Warum gilt das als umweltfreundlich? Also die beiden Fragen.
Ja, zur ersten Frage aus Nürnberg, kann da jemand was zu sagen?
Nee, also muss ich passen. Die Nürnberger Verhältnisse kenne ich nicht. Da müsste man vor Ort fragen.
Ja, vielleicht sollten wir uns dann auf die Frage, wie umweltverträglich ist eine Pelletheizung, konzentrieren. Und die beantworten Herr Steinfeld von CO2 Online. Was halten Sie von Pelletheizungen und was ist die beste Alternative?
Ja, Pelletheizungen sind umstritten. Einerseits beim Verbrennen von Holz wird nur so viel CO2 freigegeben, wie vorher auch gespeichert wurde. Aber natürlich hat das auch Effekte, wenn ich jetzt vor allen Dingen Holz dafür, also Bäume extra dafür roden muss, die vielleicht aus fernen Ländern importieren muss. Also wer eine Pelletheizung hat, der sollte darauf achten, dass die Pellets aus regionaler und nachhaltiger Forstwirtschaft kommen, dann ist das schon ganz gut. Und auch für einen Feinstaub gibt es Möglichkeiten, einen Filter einzubauen, der dann den Feinstaub reduziert. Ich finde, es ist nicht die beste Lösung vielleicht für den Klimaschutz, aber eine, die im Einzelfall vielleicht besser funktioniert als andere, die dann eben nicht funktionieren. Also dann lieber eine halbgute Möglichkeit als eine ganz schlechte.
Der Königsweg ist die Wärmepumpe für Sie oder was ist der Königsweg?
Wärmepumpen in Verbindung natürlich mit Photovoltaik. Bei Pelletheizung, da kann man natürlich auch den Verbrauch reduzieren durch die Dämmung oder auch durch eine Kombination mit Solarthermie. Also dann lieber den Verbrauch dann nochmal reduzieren. Das ist, glaube ich, auch der bessere Weg. Und natürlich Fernwärme ist auch eine wichtige Option.
Ich würde gerne eins ergänzen zum Thema Heizen mit Holz. Das ist mir nochmal ganz wichtig, weil da gerne das ganze Thema zu pauschal diskutiert wird. Man hat auch das ein bisschen bei der Frage rausgehört. Also unser Problem in Sachen Luftqualität und Feinstaub sind nicht die Pelletheizung. Unser Problem in Deutschland sind die 11 Millionen Kaminöfen, die in den Häusern stehen und die in der Regel auch keinen Feinstaubfilter haben. Da spielt die Musik, was die Luftqualität angeht. Die Pellets haben immerhin den Vorteil, dass es ja ein Abfallprodukt aus der Holzwirtschaft ist. Das heißt, das sind Sägespäne, die sowieso anfallen. Und da ist es natürlich trotzdem wichtig, dass diese Sägespäne eben aus dem regionalen Bezug stammen und so eine automatisierte Pelletheizung, vor allen Dingen dann, wenn sie einen eingebauten Feinstaubfilter hat, die ist dann schon ziemlich sauber im Vergleich zu einem Kaminofen eben. Da liegen Dimensionen dazwischen. Aber klar ist, wir haben da einen CO2-Ausstoß, der erst wieder gebunden werden muss durch nachwachsende Bäume und wir haben da ein begrenztes Potenzial. Also die Pelletheizung ist im Prinzip eine Ergänzungsvariante und die Musik wird künftig eher spielen im Bereich der Wärmepumpen und der nahen Fernwärmeversorgung und das macht in der Summe auch Sinn.
Bei der Wärmepumpe gibt es wieder unterschiedliche Arten. Ist die Luftwärmepumpe, wie funktioniert die?
Ja, also es gibt Luftwärmepumpen, die verwenden die Differenz aus der Umgebungsluft, um ein Kältemittel mit Energie aufzuladen und das wird dann verdichtet. Da braucht man dann eine Pumpe dafür, die mit Strom betrieben wird und mit diesem Kältemittel wird dann die Wärme wieder übertragen an das Heizungswasser und das ist eine gute Möglichkeit. Noch effizienter, aber manchmal auch ein bisschen teurer sind Erdwärmepumpen oder Solewärmepumpen, wo man dann graben oder bohren muss, um dann die Temperaturunterschiede aus dem Erdreich zu nutzen. Die sind größer und damit läuft die Wärmepumpe dann auch effizienter. Man hat also einen geringeren Stromverbrauch, aber ist wie gesagt ein bisschen teurer als die Luftwärmepumpe.
Der Herr Rauch hat vorhin angemerkt, dass er sich dagegen entschieden hat, weil da die Geräuschentwicklung so groß sei. Ist dem so?
Das ist nur bei Luftwärmepumpen der Fall, wenn das Gerät draußen aufgestellt ist. Moderne Luftwärmepumpen sind deutlich leiser als noch vor ein paar Generationen. Und auch gibt es Möglichkeiten, um die Lärmentwicklung zu reduzieren durch Gehäuse, durch die richtige Aufstellung. Also auch da gibt es Möglichkeiten. In den seltensten Fällen ist es tatsächlich ein Problem, sondern eine Herausforderung, die man lösen kann.
Wie fange ich an, wenn ich jetzt merke, ich sollte mich um meine Heizung kümmern? Was sind die ersten Schritte?
Gesagt, dass er sich frühzeitig auf den Weg gemacht hat, um jetzt Pelletheizung oder Wärmepumpe zu planen. Und das empfehlen wir auch allen Hauseigentümern. Nicht lange abwarten, sondern sich mit der Sache widmen. Und da gibt es Hilfen und Unterstützung. Zwar Online bietet das zum Beispiel auch an. Man kann aber auch Freunde und Bekannte, Nachbarn fragen. Wir haben jetzt auch eine Hauseigentümer-Community von Zwar Online, die heißt Vier Wände, Wände mit E, wo man sich austauschen, vernetzen kann, Informationen holen kann. Und ich glaube, das sind die ersten wichtigen Schritte, denn wer gut informiert ist, der macht am Ende auch die richtigen Entscheidungen. Und dann geht der Schritt rüber zur Energieberatung vor Ort, der individuelle Sanierungsfahrplan, wo wirklich Schritt für Schritt aufgezeigt wird, wie das Haus saniert werden kann, damit es dann zum Beispiel auch ready ist für eine Wärmepumpe.
Mhm. Herr Joost hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Joost.
Joost, guten Tag.
Ja. Was ist Ihr Anliegen, Herr Joost?
Ja, ich bin Eigentümer einer Eigentumswohnung in einer Wohngemeinschaftsanlage mit 18 Eigentumswohnungen mit ca. 1800 Quadratmeter. Und wir haben also bei unseren Heizungen allesamt Gasetagenheizungen, die separat sind. Die Frage ist erstmal, die Heizungen sind sehr, sehr unterschiedlich alt. Wir haben zum Beispiel eine sehr moderne Brennwerttherme. Andere haben Heizungen, die sind zum Teil über 20 Jahre alt, wären dann bald abgängig und müssten ersetzt werden. Was bedeutet das für den Austausch der alten Anlagen beziehungsweise neuen Anlagen, wie ich sie habe? Müssen die dann auch ausgetauscht werden? Und die nächste Frage, die dann im Zusammenhang steht, gerade bei der Versorgung über die Gastherme, es besteht ja im Haus überhaupt keine Wärmeinfrastruktur. Das heißt, es gibt keine Heizungsleitungen und es gibt keine Warmwasserleitungen, weil die ja alle über die Gasthermen sind. Und wenn man eine zentrale Anlage hätte, käme laut unserem Installateur für viele 10.000 Euro eine Erweiterung bzw. ein völliger Umbau der Wasserleitungen und der Heizungsleitungen zwangsweise als Folge davon in Betracht. Und die Frage ist einfach, wer bezahlt das? Gibt es dafür Förderungen? Was kann man da machen?
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Wer kann sie beantworten?
Ja, bitte.
Okay, ich fange mal an. Auch da gibt es diverse Übergangsfristen, die gekoppelt sind an dieses kommunale Wärmeplanungsgesetz. Das heißt, im Moment können dort noch Gasheizungen oder Gasetagenheizungen ganz normal 1:1 ausgetauscht werden. Allerdings mit dieser Auflage der Quotenregelung ab 2029 mit entsprechenden Biogas- oder Wasserstoffanteilen im Vertrag. Aber wenn die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist, je nach Größe des Ortes, dann müssen beim Austausch einzelner Geräte gilt dann die 65%-Regel. Und das bedeutet, man hat dann zwar noch eine Übergangsfrist von 5 Jahren, wo man ein gebrauchtes Modell einbauen könnte, aber danach, spätestens dann, greift diese Verpflichtung und dann sukzessive für alle, die dann auszutauschen sind. Und dann muss in dieser Zeit die Grundsatzentscheidung getroffen werden, bleiben wir bei diesem dezentralen System mit den ganzen Vor- und Nachteilen oder stellen wir auf ein zentrales System um. Es gibt inzwischen auch schon Entwicklungen für dezentrale Wärmepumpenlösungen, aber da muss man sehr genau gucken, was ist die Wärmequelle, wie ist die Gebäudesituation, was bedeutet das für die Geräuschbelästigung. Oder gibt es in der Innenstadtlage einen Fernwärmeanschluss und dann eine Zentralisierung? Ja. Das ist mit Kosten verbunden, aber alle 18 Gasetagenheizungen auszutauschen, kostet ja auch eine Menge Geld. Aber diese Grundsatzentscheidung muss die Wohneigentümergemeinschaft über kurz oder lang treffen. Soll es weiter dezentral bleiben oder wagt man doch den Schritt der Zentralisierung? Und dann muss man sich entscheiden, gibt es eine Wärmeversorgung oder muss man eine andere zentrale Heizungsvariante einbauen? Also das schreit nach einer intensiven Energieberatung und man sollte nicht zu lange warten damit, sich den Plan für die nächsten 5 bis 13 Jahre vorlegen zu lassen.
Mhm. Richtig, Herr Joost, Sie sollten sich auf jeden Fall mit dem Schornsteinfeger, der für Sie zuständig ist, auseinandersetzen, denn bis zum Ende des Jahres sollten Sie eigentlich alle Informationen zur Heizsituation in Ihrem Haus in der Wohnungseigentümergemeinschaft zusammentragen. Alle Informationen sollen zentral vorliegen, damit Sie dann in der Gemeinschaft zusammen schon mal einen Stand haben und dann darüber hinaus natürlich einen Plan aufstellen können. Also das ist bis Ende des Jahres eigentlich vorgesehen, dass hier zumindest die Informationslage schon mal besser ist.
Herr Happ, haben Sie vielleicht auch noch einen Tipp?
Genau, vielleicht nochmal, um diese Fristen nochmal genau zu betrachten, den Ablauf. Also sobald die erste Heizung bei Ihnen ausgetauscht werden muss, die können Sie jetzt erstmal dann sozusagen, an die wird jetzt noch nicht allzu viel gestellt, aber ab Anforderungen gestellt. Aber ab diesem Zeitpunkt haben Sie dann 5 Jahre innerhalb der Gemeinschaft, um sich tatsächlich zu entscheiden, soll weiter dezentral geheizt werden, was dann bedeutet, dass jede einzelne Heizung dann sozusagen dezentral die Anforderungen erfüllen muss, oder entscheiden Sie sich für eine zentrale Lösung, was dann sozusagen heißt, dass die Heizungen dann sukzessive dann nach und nach an diese zentrale Lösung halt angebaut werden, wenn sie dann defekt sind. Diese Entscheidung müssen Sie dann, wenn die irgendwann dann gefallen ist, auch dem Schornsteinfeger mitteilen. Und daran ist man dann auch gebunden. Also da kann man dann sozusagen, da ist dann die Gemeinschaft dann erstmal dann gebunden, das muss ich dann machen. Was noch weiter ist, oft besteht da ja Uneinigkeit in der Gemeinschaft, dass die sich vielleicht auch nicht entscheiden kann. Gerade jetzt sind hier auch die Regelungen für das Abstimmungsverhalten ein bisschen anders gemacht worden, als es sonst üblich ist. Also Sie können tatsächlich nur noch mit einer doppelt qualifizierten Mehrheit beschließen, dass Sie keine zentrale Heizungsanlage bei sich haben wollen. Und wenn Sie sozusagen innerhalb der 5 Jahre gar keine Entscheidung treffen, was ja auch passieren kann, dann wird auch angenommen, dass Sie sich für eine Zentrale entschieden haben. Das heißt also, eindeutig, der Gesetzgeber will hier eindeutig eine zentrale Lösung in den Wohnungseigentümergemeinschaften.
Ja, ganz herzlichen Dank. Herr Joost, da haben wir Ihnen sicherlich einige Denkanstöße, hoffe ich, gegeben. Können Sie damit was anfangen?
Das kenne ich schon soweit. Ich habe mich natürlich auch schon mit dem Schornsteinfeger in Verbindung gesetzt. Der konnte auch noch nichts ganz aktuell sagen. Aber die Frage ist eben die, das haben Sie beantwortet, wenn also eine Heizung ausgetauscht werden ist, bis 5 Jahre. Das heißt, auch meine sehr neue Anlage müsste dann als Folge ausgetauscht werden. Und die Frage ist ja außerdem, eine Wärmepumpe braucht viel Energie. Und ich hatte jetzt gerade elektrische Energie vielmehr. Und ich hatte gerade ein E-Fahrzeug angeschafft und es gab unglaubliche Probleme mit dem Energieversorger, überhaupt die Wallbox zu genehmigen mit großen Einschränkungen, weil für das Haus überhaupt keine elektrische Leistung in dieser Form zur Verfügung steht, weil die ganze elektrische Anlage nicht ausreichend dimensioniert ist. Die Frage ist dann auch, wer zahlt die Aufrüstung der elektrischen Anlage, und vor allen Dingen ist der Ausbau der Wohnung mit zentraler Heizung, dann fallen ja an gewaltige Kosten für den Ausbau der Heizungsrohre, die ja gar nicht vorhanden sind. Und es gibt ja auch keine Rohre für eine zentrale Wasserversorgung, Warmwasserversorgung. Das heißt, es müsste alles neu gemacht werden. Und wer bezahlt denn das? Ist das förderungsfähig?
Vielleicht noch die Frage nach der Förderung zum Abschluss. Herzlichen Dank.
Vielleicht noch eine Klarstellung. Also Sie müssen Ihre Heizung nach diesen 5 Jahren dann nicht zwangsläufig austauschen, sondern wenn Ihre Heizung dann defekt ist, müssen Sie sich an die Zentralheizung anschließen. Das heißt nicht, dass Sie sozusagen Ihre Heizung, die einwandfrei funktioniert, dann auch wirklich sofort außer Betrieb nehmen müssen nach den 5 Jahren. Richtig. Ansonsten bei den Kosten ist es natürlich so, das sind Gemeinschaftskosten, die Sie da sozusagen, wenn Sie die ganzen Rohre neu durch das Haus verlegen müssen. Nach dem WEG ist es ja so geregelt, dass sozusagen die sich da anschließen oder die es verwenden, dass dann sozusagen die Kosten dann auch tragen müssen. Es sei denn, dass Sie es mit einer doppelt qualifizierten Mehrheit beschließen, dann müssen das alle die Kosten tragen. Und auch dafür können Sie Fördermittel in Anspruch nehmen.
Vielleicht eine Ergänzung noch zu dem Satz, der gefallen ist, die Wärmepumpe braucht ja auch Strom. Das, glaube ich, muss man nochmal klar und deutlich formulieren. Es gibt im Moment kein effizienteres Heizsystem auf dem Markt als die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe aufgrund dieses physikalischen Kreisprozesses, die kann eben aus einer Kilowattstunde Strom 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme produzieren. Das kann sonst keine Heizungsanlage, das kann keine Wasserstofftechnologie, das kann keine Brennstoffzelle und was alles dann so diskutiert wird beim Thema Technologie. Technologieoffenheit, das ist der riesen Vorteil. Und natürlich muss die Hausinstallation umgebaut werden. Ja, das ist ein Aufwand, der ist einfach da. Und ansonsten, was den örtlichen Netzbetreiber angeht, auch da findet ja jetzt schon seit Jahren verstärkt, und das muss auch weiter passieren, der Verteilnetzausbau statt, damit dieser zusätzliche Strombedarf sowohl für das Heizen als auch für die Elektromobilität zu den Leuten gebracht wird. Ganz klar, das muss passieren.
Herr Vetter hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Vetter.
Schönen guten Tag, Herr Ehri.
Was ist Ihr Anliegen?
Ich bedanke mich, dass ich in die Runde kam, und einen schönen Gruß erstmal an Ihre Diskutanten.
Ja, danke.
Dankeschön.
Ich kämpfe seit der Thematik Gebäudeenergiegesetz mit einer Entscheidung. Ich habe ein Haus, ein Familienhaus aus dem Jahre 1847, zumindest bis jetzt nachweislich, welches 1985 saniert wurde mit einer Ölheizung. Damit fast 40 Jahre alt. Ich laufe nun hinter dieser Thematik her und würde gerne auch aus ökologischen Gründen diese Heizung sanieren. Zumal auch die Gefahr besteht, dass sie tagtäglich ausfallen könnte. Ich bin seit über 2 Jahren hinterher, habe Online-Beratung gemacht, war bei der Verbraucherzentrale, und keiner konnte mir in der Form weiterhelfen, außer den theoretischen Informationen und Kenntnissen, die mir gegeben hat. Mein Problem ist, ich brauche eine Energieberatung, erstmal A, die eine Gebäudehülle letztendlich für mich vor Ort bewertet, weil auch ich manche Sanierungsmaßnahmen selbstständig durchgeführt habe. Der zweite Punkt, den ich anwenden möchte, sind die Fördermittel. Meine Kommune, ich lebe in einer Kommune mit etwa 5.500 Einwohnern, die auch ab 2028 eine kommunale Wärmeplanung durchführen muss, die es aber nicht gibt. Das Problem dabei ist, das entsteht, ist, dass die Beschleunigungszuschuss von 30% gilt aber auch nur dann, wenn bis 2028 die Heizung saniert wird. Mir kann also keiner sagen, gibt es ein Nahwärmekonzept, gibt es ein Fernwärmekonzept. Und so geht man auf eine Hybridlösung als Vorschlag, als theoretischen Vorschlag, den ich aber nicht umsetzen kann. Ich wohne in einem Ortskern, wo in meinem unmittelbaren Umfeld permanent auch diese Häuser in dieser Größenordnung, diesem Alter da sind. Das heißt, welche Dämmungsmaßnahmen ich durchführen muss, welche Kosten auf mich zukommen, welche Heizungsanlage ich überhaupt einbauen kann, stehe ich nach 2,5 Jahren letztendlich immer noch da und weiß nicht, was ich tun soll.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vetter. Hat jemand aus der Runde einen Rat für Herrn Vetter?
Naja, das schreit nach einem individuellen Sanierungsfahrplan. Das heißt, wenn er die Grundlagenberatung bei CO2 Online und auch bei uns schon durchlaufen hat und die Grundsatzfragen angesprochen und diskutiert wurden und er eine genaue Bilanzierung für sein Gebäude und die Abbildung des Ist-Zustandes haben will, dann braucht er eben einen Energieberater, der vor Ort kommt und die Daten aufnimmt und diese Bilanzierung vornimmt. Und da gibt es ja auch einen 80-prozentigen Zuschuss bei Kosten von 1.300 Euro. Sodass das dann mehr Klarheit in die Datenlage bringt. So, aber die Entscheidung selbst und auch vor allen Dingen die Entscheidung auf kommunaler Ebene, die kann natürlich der Berater niemandem abnehmen. Die Kommune muss die Entscheidung treffen und der Hausbesitzer muss dann letztendlich die nächsten Schritte gehen und gucken, welche Optionen gibt es da. Und bei einer Ölheizung kann man immer gucken, ist eine Pelletheizung die Möglichkeit der Wahl, und wenn je nach energetischem Standard des Gebäudes kann auch die Wärmepumpe die Option sein. Also das ist aber genau das, was dann im Rahmen einer ausführlichen, mit Zahlen, Daten, Fakten hinterlegten Energieberatung geklärt werden muss.
Ja, herzlichen Dank. Stefan Gehrig ist ins Studio gekommen mit konzentriert den Hörerfragen, die uns am Telefon und per Mail erreicht haben.
Ja, wir haben Fragen unter anderem auch bekommen zur Förderung bei Luft-Wärmepumpen, und das hat sich Herr Seel gemeldet und fragt, man kann diese Geräte ja auch mieten und dann nach und nach abbezahlen, ob man dafür auch die Förderung kriegt und ob es dann sich das überhaupt lohnt.
Herr Steinfeld, wie sieht's aus bei Mieten?
Oh, das mit der Förderung, da bin ich jetzt, vielleicht kann ein Kollege helfen, aber Diese Mietkonzepte, die sind aus Kostengründen meistens nachteilig, weil der Anbieter natürlich auch Gewinnabsichten hat. Das heißt, selber anschaffen, wenn möglich, ist die kostengünstigere Variante. Aber wer das aus irgendwelchen Gründen nicht finanzieren kann, dafür eine Miete jeden Monat zahlen möchte, ist es natürlich eine Ausweichmöglichkeit. Aber vielleicht wegen der Fördermittel, vielleicht kann da jemand noch ergänzen.
Also ich würde behaupten, dass es davon abhängt, wer der Betreiber der Anlage ist. Wenn die in der Hand des Anbieters, des Wärmelieferanten bleibt, dann meine ich, dass der Hausbesitzer die Förderung nicht in Anspruch nehmen kann, sondern das würde dann der Betreiber der Anlage letztendlich tun müssen. Ja. Und ansonsten stimme ich aber Herrn Steinfeld zu, das Thema Wärmelieferung oder auch Anlagencontracting geht zwar prinzipiell, aber da muss man sehr genau auf die Vertragsgestaltung und die Preisgestaltung achten. Und das kann in der Summe im Zweifel nachher teurer werden, als wenn man selbst tätig wird und einen Kredit aufnimmt und sich den über die Fördermöglichkeiten finanzieren lässt.
Dann hatten wir eine Mail bekommen von Barbara Stobbe aus Hamburg. Sie fragt, ob man sich auch den Einbau eines wasserführenden Kaminofens als Ersatz für eine Gaszentralheizung fördern lassen kann.
Ist das möglich, vielleicht, Herr Happ?
Also, mir ist jetzt nicht bekannt, dass das sozusagen es ist auf jeden Fall keine der Standardlösungen, die das GEC sozusagen vorschreibt. Deswegen, man kann natürlich auch noch weitere, man kann auch individuelle Lösungen nutzen. Man muss halt sozusagen nur die Anforderungen erfüllen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sich da mit einer Förderung bei solchen so ganz individuellen Lösungen schwer ist. Aber ganz genau kann ich das tatsächlich auch nicht beantworten.
Also ich müsste es auch nachschauen, weil Kaminofen ist nochmal eine besondere Situation. Ich würde behaupten, das geht höchstens bei einem Pelletofen, wenn der wirklich als zentrale Einheit das komplette Gebäude mithilfe dieser Wassertasche beheizt. Beim Kaminofen bin ich unsicher. Ich müsste es wirklich klären. Also das ist eine Sache, die man in der Beratung nochmal individuell oder auf den Seiten der Bundesförderung für effiziente Gebäude nochmal klären muss.
Dann haben wir eine Zuschrift bekommen von Wolfgang Reinicke. Da geht es im Weiteren um Strom. Wir haben ja auch schon gehört, man braucht Strom an verschiedenen Stellen. Und gibt es eine staatliche Unterstützung für eine Speicherbatterie, wenn es schon eine PV-Anlage gibt?
Nicht auf Bundesebene, sondern es gibt einzelne Länder- und Kommunalprogramme, wo es Zuschüsse geben kann, aber auf Bundesebene nicht.
Eine Frage liegt mir noch am Herzen. Gasheizungen werden ja weiter in großem Umfang verkauft und auch Ölheizungen. Im letzten Jahr waren die Steigerungen ganz beträchtlich. Kann das noch eine Alternative sein?
Also aus meiner Sicht nicht, weil einfach die Kostenrisiken zu groß sind. Das ist genau die Diskussion, die wir bei uns in der Energieberatung auch immer wieder führen. Die Leute neigen dazu, die Anfangsinvestitionen zu sehr in den Fokus zu nehmen und dann unter den Tisch fallen zu lassen, dass wir dann einen viel größeren Kostenfaktor haben, nämlich die Heiz- und Betriebskosten der nächsten 20 Jahre. Und da lauert das Risiko bei Gas und Öl einmal aufgrund des CO2-Preises, der kontinuierlich steigen wird, und dann aufgrund der Quotenregelung, die wir am Anfang diskutiert haben. Das heißt 15, 30, 60% Biomasseanteil in den Energieträgern, das wird dann richtig teuer werden. Und insofern, mal abgesehen vom CO2-Thema, sind Öl- und Gasheizungen eigentlich out und nicht mehr zukunftsfähig.
Auch nicht, wenn sie wasserstoff-ready sind.
Das ist, glaube ich, genauso diese Variante, dass man tatsächlich sagen kann, wenn ich sozusagen das Öl dann durch irgendwie Wasserstoff oder halt irgendwie was anderes, einen anderen Brennstoff aus erneuerbaren Energien ersetzen kann, dann kann es durchaus eine Alternative sein. Das ist aber natürlich dann tatsächlich immer so die Frage, momentan kann, glaube ich, da keiner seriöse Vorhersagen treffen, welche Kosten da auf einen zukommen, also wie teuer sozusagen diese Brennstoffe sein werden.
Also ich lehne mich da mal aus dem Fenster und sage, es ist keine Alternative, weil die Mengenfrage völlig ungeklärt ist. Ich glaube nicht, dass wir ausreichend zur Verfügung gestellte Mengen haben werden in Sachen Wasserstoff, um damit Häuser zu beheizen. Wir brauchen den Wasserstoff in ganz anderen Bereichen, und es bleibt auch bei den Biofuels, sieht es ähnlich aus. Da haben wir bisher ganz, ganz wenige Mengen auf dem Markt, und wo sollen die herkommen? Und vor allen Dingen zu welchem Preis? Soll das wirklich bezahlbar sein? Also ich behaupte, das ist keine Option, sondern das ist eine falsche Diskussion, die da geführt und eingeführt wurde.
Wahrscheinlich geht das in die gleiche Richtung, die Antwort, aber es gibt auch eine Frage, wenn man einen Ökogasvertrag hat, ob das dann als nachhaltig gilt und die 65%-Quote eingehalten wird.
Ja, das ist ja das, was, wenn man jetzt bis zum Abschluss von kommunalen Wärmeplänen, kann man ja jetzt eine Gasheizung einbauen und da kommt die Quotenregelung, die dann greift und dann ist das genau die Variante, die dann gemacht werden muss bei einer Gasheizung. Ich muss mir einen Anbieter verschaffen, der mir diese Quoten vertraglich erfüllt und dann muss ich das bezahlen. Und das ist genau der Punkt, dass es dann deutlich teurer wird als das bisherige klassische Erdgas.
Katja Wischnewski hat sich gemeldet. Da geht es darum, welche Kosten auf die Mieter umgelegt werden können. Weil sie hat den Eindruck, dass die Mieten immer höher werden aus dem Grund, aber am Ende sie doch einfach eine Mieterhöhung hatte.
Ja, Sanierungskosten dürfen durch die Umlage mit 8% umgelegt werden. Und für die Heizung, also für den Heizungstausch, dürfen die Kosten ab einem bestimmten Betrag zu 10% umgelegt werden. Also da sind auch noch natürlich zusätzliche Belastungen für die Mieter, das stimmt. Aber man geht ja natürlich davon aus, dass daraufhin auch die Energiekosten, also die Nebenkosten für die Mieter sinken. Und die Umlage ist dann tatsächlich auch gedeckelt auf 50 Cent je Quadratmeter. Also hier hat man auch versucht, Maßnahmen zu ergreifen, dass die Mieter nicht zu sehr darunter leiden müssen.
Eine Ergänzung aber auch dazu, da lauert schon ein Risiko, also was die Investitionskosten in die Umlagefähigkeiten angeht, da haben Sie völlig recht, da ist auch der Deckel drin, aber alle Mehrfamilienhausbesitzer, die jetzt noch schnell oder jetzt bis zur kommunalen Wärmeplanung eine zentrale Öl- oder Gasheizung einbauen, dort, die müssen ja diese Quotenregelungen dann ab 29 erfüllen und dort gibt es keinen Deckel. Das heißt, die höheren Anteile an erneuerbaren Energien im Energieträger werden im Rahmen der Heizkostenabrechnung 1:1 durchgereicht. Und da lauert ein großes Kostenrisiko für Mieter. Bei all den Häusern, die jetzt ab seit Januar bis zur kommunalen Wärmeplanung einfach nur Öl oder Gas erneuern.
Dieses Kostenrisiko, das muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich bei allen Energieträgern da. Also auch das ist, wenn sich Strompreise, wenn die jetzt weit teurer werden oder wenn die Holzpellets weit teurer werden, dann ist das natürlich ein Kostenrisiko, was auch bei dem Mieter liegt. Also das muss man vielleicht mal auch grundsätzlich sehen. Und ja, ich kann den Mieter dann beteiligen an den Kosten. Es ist eine Modernisierung in der Regel. Aber wie die Kollegen schon gesagt haben, es sind halt verschiedene Deckel eingebaut worden. Deswegen muss man tatsächlich dann auch gerade als Vermieter vorher dann einmal das durchrechnen. Ich habe jetzt ja verschiedene Varianten. Ich kann die normale Modernisierungsmieterhöhung machen. Ich kann ein sogenanntes vereinfachtes Verfahren machen. Und es gibt jetzt noch eine neue Variante, die genau speziell für diesen Heizungsaustausch da ist. Da muss ich das alles genau vorher planen und mal durchrechnen und dann tatsächlich auch gucken, was auch für den Vermieter die beste Variante ist.
Wir haben sehr, sehr viele Fragen bekommen, wie lange man welche Heizung noch betreiben darf. Und ich möchte mal eine rausnehmen. Ulrich Kleinler hat sich gemeldet bei uns. Er kauft ein Einfamilienhaus jetzt demnächst, wo eine alte Ölheizung von 1985 drin ist. Und er fragt, muss ich die austauschen?
Das kommt darauf an, was es für eine ist. Wenn es schon ein Niedertemperaturkessel ist, dann muss er das nicht. Wenn es ein alter Konstanttemperaturkessel ist, dann muss er das tun. Das ist genau das Kriterium bei Einfamilienhäusern und dem Eigentümerwechsel. Genau das ist der Punkt, der dann zu prüfen ist. Und das kann man ja anhand des Schornsteinfegerprotokolles sehen oder anhand der Heizung selbst oder mit dem Vorbesitzer reden. Aber davon hängt es im Prinzip ab. Wenn es schon Niedertemperaturkessel ist, das kann sein aus den 80er Jahren, die gab es damals schon, dann muss er erstmal nichts tun. Aber wenn die von 85 ist, ja, dann ist die ja fast 40 Jahre alt. Dann ist so oder so in nächster Zeit Handlungsbedarf.
Das war der Marktplatz für heute. Wir sprachen über das Gebäudeenergiegesetz und die Heizung der Zukunft. Danke an meine Gäste. Das waren Gerold Happ, Hans Weinreuter und Alexander Steinfeld. Danke an Regie und Technik, an Stefan Gehring für die Hörerfragen, alle Hörerinnen und Hörer, die sie gestellt oder die einfach nur zugehört haben und an alle, die anderweitig an dieser Sendung beteiligt waren. In der nächsten Woche erwartet Sie Dorothee Holz zum Marktplatz. Es geht um den Wechsel des Strom- und Gasversorgers. Und gleich kommt hier im Deutschlandfunk die Sendung Umwelt und Verbraucher mit Sandra Pfister am Mikrofon. Und es geht unter anderem um den CO2-Preis. Verschmutzen lohnt sich wieder. Der CO2-Preis ist niedrig. Am Mikrofon dieser Sendung war Georg Ehring und ich sage danke fürs Zuhören.